Willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Analyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wissen ganz genau, warum du heute hier zuhörst. Du hast uns nämlich eine sehr deutliche Nachricht geschrieben. Da stand, in dem Dokument befindet sich der komplette Stoff für unsere nächste Schulaufgabe im Fach betriebswirtschaftliche Prozesse. Wir müssen den gesamten Stoff aus dem Dokument können.
Das klang nach einer leichten Panikattacke. Aber keine Sorge, genau dafür sind wir da. Wir haben dein Skript hier auf dem Tisch liegen und es ist vollgepackt mit Paragraphen, Definitionen und einer ganzen Menge Formeln.
Richtig. Unsere Mission heute ist es also, diesen auf den ersten Blick extrem trockenen Stoff in greifbare, logische und vor allem leicht merkbare Konzepte zu verwandeln, damit du dann bestens für die Prüfung gerüstet bist.
Das ist wirklich ein ziemlicher Berg an Informationen. Aber wir werden das hier auf keinen Fall einfach nur monoton vorlesen. Das bringt ja nichts.
Nee, absolut nicht.
Wir schauen uns an, was wirklich hinter diesen Begriffen steckt. Das Faszinierende daran ist nämlich, dass all diese trockenen Regeln das absolute Fundament unserer gesamten Wirtschaftswelt bilden. Wir klären heute mal das Warum hinter den Regeln.
Und wenn du die Logik einmal durchschaut hast, musst du für die BWP-Klausur wesentlich weniger stur auswendig lernen. Okay. Lass uns das mal aufdröseln. Wir starten ganz am Anfang, beim Abschluss eines Kaufvertrags. Dein Skript sagt, die Grundregel lautet, ein Kaufvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande.
Also einen Antrag und eine Annahme.
Genau. Das klingt ja erstmal total logisch, aber dann kommen in deinen Unterlagen diese Fallbeispiele und da bin ich beim Lesen echt gestolpert. Da steht, was passiert, wenn der Käufer ein Angebot annimmt, aber einfach nur den Lieferort ändert? Ich würde im Alltag sagen, Deal steht, der LKW fährt halt an die Hintertür statt an die Vordertür. Ist das rechtlich wirklich ein Problem?
Oh ja, die juristische Logik ist hier absolut unerbittlich. Das ursprüngliche Angebot des Verkäufers ist durch diese winzige Änderung komplett vom Tisch.
Echt jetzt?
Tot. Erledigt. Durch die Änderung des Lieferorts macht der Käufer rein rechtlich gesehen einen völlig neuen Antrag. Das heißt, der Ball liegt dann wieder beim Verkäufer.
Ah, okay.
Der muss diesen neuen Antrag nun explizit annehmen, zum Beispiel durch eine neue Auftragsbestätigung. Erst dann haben wir wieder unsere zwei exakt übereinstimmenden Willenserklärungen. Das ist so ein klassischer Stolperstein für die Klausur. Jede noch so kleine Abänderung ist rechtlich immer ein neuer Antrag.
Wahnsinn, wie streng das ist. Das bringt mich dann direkt zu einem anderen Punkt aus deinem Hefter, die Freizeichnungsklausel. Wir kennen das alle aus dem Alltag, so Sachen wie, solange der Vorrat reicht oder ohne Obligo oder auch Preisänderungen vorbehalten.
Ja, die Klassiker.
Wenn ich so einen Prospekt in der Hand halte, gehe ich doch fest davon aus, dass mir da gerade ein verbindliches Angebot gemacht wird.
Lass uns da rechtlich mal ganz genau hinsehen. Wenn ein Verkäufer ein Dokument mit so einer Freizeichnungsklausel verschickt, sichert er sich ja ganz bewusst ab. Er sagt quasi, ich würde das gerne zu diesen Konditionen verkaufen, aber ich verspreche nichts.
Okay.
Deshalb ist das rechtlich gesehen gar kein bindender Antrag. Wenn du als Käufer nun sagst, super, kaufe ich, dann ist deine Bestellung erst der eigentliche, rechtlich bindende Antrag. Der Verkäufer muss diesen dann noch annehmen.
Entweder durch eine Bestätigung oder indem er dir die Ware einfach schickt, oder?
Epp sagt, du machst den Antrag, er nimmt an. Nicht umgekehrt.
Also muss man in der Schulaufgabe bei Textaufgaben extrem genau lesen, wer wann was sagt und ob da irgendwo Kleingedrucktes steht. Wenn wir dann endlich einen wasserdichten Vertrag haben, teilt dein Skript das Ganze in zwei Welten auf. Das Verpflichtungsgeschäft und das Erfüllungsgeschäft. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit diesen Begriffen. Ist das Verpflichtungsgeschäft einfach das Versprechen an sich?
Das ist eine sehr gute Eselsbrücke. Beim Verpflichtungsgeschäft ist noch kein einziger Euro geflossen und auch noch kein Paket übergeben worden. Beide Parteien geben sich einfach ein bindendes Versprechen.
Also der Verkäufer verspricht, pünktlich zu liefern.
Richtig. Er verspricht, die Ware fehlerfrei am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zu liefern und vor allem das Eigentum zu übertragen. Und der Käufer verspricht, die Ware anzunehmen und zu bezahlen. Es ist das rechtliche Band, das geknüpft wird.
Und das Erfüllungsgeschäft ist dann die Action, oder? Der Moment, in dem ich das Geld über den Tresen schiebe und mir der Verkäufer die Tüte in die Hand drückt.
Ganz genau so kannst du dir das für die Prüfung merken. Das ist der tatsächliche Tausch in der physischen Welt. Der Käufer wird nun rechtmäßiger Eigentümer der Ware und der Verkäufer wird Eigentümer des Geldes.
Bevor wir weitergehen, muss ich hier mal kurz einen kleinen Geheimtipp aus deinem Dokument für den Alltag hervorheben. Wenn so ein Kaufvertrag rückgängig gemacht wird, also wenn das Erfüllungsgeschäft wegen eines Mangels rückabgewickelt wird, dann muss der Käufer absolut keinen Gutschein akzeptieren. Das Geld muss zurückfließen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Praxis, ja?
Merkt euch das, wenn ihr das nächste Mal im Laden steht. Aber gut, schauen wir auf die Tücken, die bei so einem Einkauf lauern können. Mich hat im Skript der Unterschied zwischen einer Anfrage und einem Angebot ein bisschen verwirrt. Das wird doch im Sprachgebrauch ständig synonym verwendet.
Im Alltag ja, aber in der BWP-Schulaufgabe darfst du das auf keinen Fall verwechseln. Eine Anfrage ist völlig formfrei und absolut unverbindlich. Du kannst sie mündlich, per E-Mail oder von mir aus auf einem Bierdeckel machen.
Ich frage also nur, was kostet das?
Genau. Du fragst das Unternehmen lediglich, zu welchem Preis würdet ihr mir 100 Schreibtische liefern. Ein Angebot hingegen ist rechtsverbindlich. Es richtet sich gezielt an dich als konkrete Person oder Unternehmen.
Das heißt, der Katalog im Briefkasten oder das Schaufenster in der Stadt ist kein Angebot.
Juristisch gesehen nennt man das eine Anpreisung. Das Schaufenster richtet sich ja an die breite Masse. Stell dir vor, es wäre ein bindendes Angebot und 50 Leute stürmen den Laden und wollen dieses eine Einzelstück im Fenster kaufen.
Das wäre Chaos.
Und der Verkäufer wäre sofort 49 Mal vertragsbrüchig. Deshalb ist das Schaufenster nur die Einladung an dich, in den Laden zu kommen und deinerseits ein Angebot zum Kauf zu machen.
Okay, das macht absolut Sinn. Und wenn ich dann ein echtes, persönliches Angebot auf dem Tisch liegen habe, tickt laut deinem Dokument die Uhr. Diese Fristen haben mich wirklich fassungslos gemacht. Ein mündliches Angebot ist nur exakt so lange gültig, wie das Gespräch dauert. Legst du auf, ist es weg.
So ist die Regel.
Ein Angebot per Brief gilt 7 Tage. Das verstehe ich noch. Aber ein Angebot per Mail oder Fax gilt nur exakt 24 Stunden. Das klingt doch fast schon absurd kurz.
Wenn wir das in den größeren geschäftlichen Zusammenhang stellen, ist diese Regelung extrem wichtig. Im B2B-Bereich, also zwischen Unternehmen, zählen Geschwindigkeit und Verbindlichkeit. Wenn dir ein Lieferant ein Angebot per Mail schickt, ist das in Millisekunden auf deinem Bildschirm.
Ja, gut, das stimmt.
Die Geschäftspraxis erwartet dann eine entsprechend schnelle Entscheidung. Wenn du dir hier eine Woche Zeit lassen dürftest, könnten sich die Rohstoffpreise am Weltmarkt für den Lieferanten schon wieder drastisch verändert haben. Er braucht Planungssicherheit.
Verstanden. Also, der Deal steht rechtzeitig, die Frist ist gewahrt. Jetzt geht die Ware auf die Reise zu uns. Dein Skript unterscheidet hier streng zwischen Gefahrenübergang und Kostenübergang. Das klingt nach einer klassischen Prüfungsfalle. Wer trägt wann welches Risiko?
Das ist eine absolute Lieblingsfrage von Lehrern. Der Gefahrenübergang markiert den exakten Zeitpunkt, an dem das Risiko des Transports auf den Kunden übergeht. Stell dir vor, der LKW baut auf der Autobahn einen Unfall und die gesamte Lieferung verbrennt.
Oh je.
Der Gefahrenübergang klärt dann rechtlich, ob du als Käufer die Rechnung trotzdem bezahlen musst oder ob der Verkäufer das Risiko trägt und neu liefern muss.
Und der Kostenübergang?
Der ist rein finanziell. Er regelt, bis zu welchem geografischen Punkt der Lieferant die Transportkosten, also den Spediteur oder das Porto, bezahlt. Das kann derselbe Ort sein, muss es aber rechtlich nicht.
Gut zu wissen. Und hoffentlich kommt der LKW heiler an. Wenn die Ware da ist, muss sie fehlerfrei sein. Dein Dokument listet hier unzählige Mängel auf. Falschlieferungen, zu wenig geliefert, Kratzer im Lack. Aber mein absolutes Highlight ist die IKEA-Klausel. Was hat ein schwedisches Möbelhaus im BGB zu suchen?
Das ist ein wunderbar anschauliches Beispiel dafür, wie sich das Recht an den Alltag anpasst. Ein Montagemangel liegt nämlich nicht nur dann vor, wenn der Verkäufer beim Aufbau bei dir zu Hause einen Fehler macht.
Sondern?
Die sogenannte IKEA-Klausel besagt, wenn die mitgelieferte Montageanleitung fehlerhaft oder unverständlich ist und du deshalb das Regal falsch zusammenbaust und es dadurch beschädigst, dann gilt das rechtlich als Sachmangel an der Ware selbst. Der Verkäufer haftet also für die schlechte Anleitung.
Großartig. Es ist also nie meine Schuld, wenn ich beim Schrauben verzweifle, es ist die Anleitung.
Naja, wenn du dich einfach nur ungeschickt anstellst, greift das natürlich nicht. Die Anleitung muss schon objektiv falsch sein.
Schade. Aber im Ernst, was mache ich als Unternehmen, wenn eine mangelhafte Lieferung ankommt? Welche Rechte habe ich? Das Skript spricht von vorrangigen und nachrangigen Rechten.
Das vorrangige Recht ist immer die sogenannte Nacherfüllung. Der Gesetzgeber sagt, gib dem Verkäufer die Chance, seinen Fehler auszubügeln. Er hat grundsätzlich 2 Versuche für eine Nachbesserung, also eine Reparatur. Oder er entscheidet sich direkt für eine Neulieferung. Der Käufer kann nicht sofort beim ersten Kratzer sagen, ich trete vom Vertrag zurück. Erst muss nacherfüllt werden.
Und wenn das fehlschlägt? Wenn der Laptop nach der zweiten Reparatur immer noch nicht hochfährt?
Dann öffnen sich die Türen für die nachrangigen Rechte. Dann kannst du vom Kaufvertrag zurücktreten, also Rückabwicklung. Ware zurück, Geld zurück. Oder du mindest den Kaufpreis, wenn du sagst, der Kratzer stört mich eigentlich nicht, aber ich will einen Rabatt. Und natürlich gibt es noch den Schadensersatz, wenn dir durch den Mangel ein echter finanzieller Schaden entstanden ist.
Hier bringt dein Skript ein super Beispiel, den Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Stell dir vor, du kaufst dir ein wahnsinnig teures, spezielles Smartphone. Weil du es schützen willst, kaufst du dir direkt eine maßgeschneiderte, sündhaft teure Hülle.
Ein Klassiker.
Jetzt wird das Handy kaputt geliefert, die Nacherfüllung scheitert und der Verkäufer sagt, sorry, Modell ist ausverkauft, hier hast du dein Geld fürs Handy zurück. Was ist mit der Hülle? Laut Skript muss der Verkäufer dir auch die Kosten für diese nun völlig nutzlose Hülle erstatten, weil es eine vergebliche Aufwendung war, die du im Vertrauen auf die Lieferung gemacht hast.
Ein exzellentes Beispiel für die Praxis. Und noch ein ganz entscheidender Warnhinweis für deine Klausur, wenn es um Mängel geht. Die Prüfpflicht. Privatleute haben in der Regel 2 Jahre Zeit, Mängel an Neuwaren zu reklamieren. Aber wir sind hier im Fach betriebswirtschaftliche Prozesse.
Richtig, B2B.
Wenn 5 Unternehmen miteinander handeln, gilt eine unverzügliche Prüfpflicht. Wenn ein Unternehmen Paletten geliefert bekommt, diese wochenlang ungeöffnet in die Ecke stellt und dann erst merkt, dass die falschen Bauteile drin sind, haben sie ihre Rechte auf Gewährleistung in der Regel komplett verwirkt. Offene Mängel müssen sofort gerügt werden.
Das bringt uns zu einem perfekten Übergang. Wenn solche Mängel passieren, Fristen platzen oder Verträge neu verhandelt werden müssen, kostet das ein Unternehmen richtig Geld. Und ein Unternehmen muss all seine Kosten messerscharf kalkulieren, um am Markt zu überleben. Damit verlassen wir die juristische Welt und stürzen uns in Teil 3, die Welt der Zahlen, Kalkulationen und HKU.
Die berühmte Kalkulationstreppe.
Ja, und ich muss zugeben, als ich mir dieses Kapitel in deinen Notizen angesehen habe, sah das aus wie eine reine Buchstabensuppe. LEP minus LA ist CEP, minus Lieferskonto ist BEP, plus Bezugskosten ist BZP. Wie um alles in der Welt soll man sich dieses Schema für eine Prüfung merken, ohne verrückt zu werden?
Das Auswendiglernen der Abkürzungen ist der völlig falsche Weg. Lass uns diese Buchstaben einfach mal wegschmeißen und die Reise eines Produkts durchspielen. Stell dir vor, du bist der Einkäufer für dein Unternehmen und willst 50 neue Laptops für die Belegschaft kaufen. Du schlägst den Katalog des Großhändlers auf. Dort steht ein Preis. Das ist unser Startpunkt. Der Listeneinkaufspreis.
Okay, aber ich zahle ja nicht den vollen Katalogpreis. Ich bin ein harter Verhandler. Ich rufe den Großhändler an und sage, ich nehme 50 Stück, was kannst du am Preis machen? Er gibt mir 10% Lieferrabatt. Den ziehe ich vom Katalogpreis ab.
Exakt. Und der Betrag, auf den ihr euch jetzt geeinigt habt, ist ein Zieleinkaufspreis. Ziel bedeutet im kaufmännischen Bereich oft, dass du das Geld später überweist, zum Beispiel auf Rechnung in 30 Tagen. Aber dein Unternehmen hat gerade viel Cash auf dem Konto. Der Lieferant sagt, wenn du innerhalb von 3 Tagen bezahlst, gebe ich dir nochmal 2% Skonto.
Ah, Skonto ist also die Belohnung dafür, dass ich ihm schnell sein Geld gebe. Ich ziehe dieses Lieferskonto also auch noch ab. Der Preis schrumpft weiter. Das Ergebnis ist dann mein Bareinkaufspreis. Das ist die nackte Summe für die Laptops an sich. Aber die Dinger stehen ja noch beim Großhändler. Ich muss den Spediteur bezahlen, der mir die 50 Kartons ins Büro fährt, plus vielleicht eine Transportversicherung.
Das sind die sogenannten Bezugskosten. Du beziehst die Ware, ja? Diese Kosten musst du nun wieder auf deinen Bareinkaufspreis draufschlagen. Wenn du das addiert hast, hast du endlich den Bezugspreis. Das ist exakt die Summe, die es dein Unternehmen gekostet hat, diese Laptops bis auf den Hof zu bekommen.
Okay, die Laptops stehen auf dem Hof. Aber mein Unternehmen will sie ja vielleicht weiterverkaufen. Und wir haben eigene Kosten. Wir haben ein riesiges Lager, das Miete kostet. Wir haben Mitarbeiter, die bezahlt werden wollen. Der Stromzähler dreht sich. Wie bekomme ich diese allgemeinen Firmenkosten jetzt in den Preis für einen einzelnen Laptop?
Hier stoßen wir auf eine der wichtigsten Unterscheidungen in der Betriebswirtschaft. Einzelkosten und Gemeinkosten. Einzelkosten sind einfach. Wenn du einen Holztisch herstellst, weißt du ganz genau, ich habe Holz für 50 Euro verbraucht und der Schreiner hat 2 Stunden à 40 Euro daran gearbeitet. Das kannst du dem Tisch als Einzelkosten direkt auf die Stirn kleben.
Aber beim Strom geht das nicht.
Genau. Wie viel von der monatlichen Hallenmiete, vom Strom oder vom Gehalt des IT-Supports entfällt auf diesen einen Tisch oder diesen einen Laptop. Das sind Gemeinkosten. Sie fallen für den gesamten Betrieb an.
In deinem Dokument taucht genau an dieser Stelle ein echtes Monster auf. Der Betriebsabrechnungsbogen, kurz BAB. Das Skript sagt, der verteilt die Gemeinkosten mit Verteilungsschlüsseln. Ehrlich gesagt klingt das extrem abstrakt. Wie funktioniert dieser BAB in der Realität?
Stell dir den BAB wie ein Abendessen mit 10 Freunden vor. Einer isst nur einen Beilagensalat und trinkt Wasser. Ein anderer bestellt ein riesiges Steak, Hummer und teuren Wein. Am Ende kommt eine Gesamtrechnung von 800 Euro. Es wäre völlig unfair, das einfach durch 10 zu teilen.
Das gäbe Ärger am Tisch.
Und wie? Der BAB ist das System in einem Unternehmen, das sicherstellt, dass die Rechnung fair aufgeteilt wird. Er nimmt die riesigen Gemeinkosten, sagen wir, die Stromrechnung, und nutzt Verteilungsschlüssel. Das kann die Quadratmeterzahl der einzelnen Abteilungen sein oder die Anzahl der Mitarbeiter. So rechnet der BAB aus, welcher prozentuale Anteil der Miete auf das Lager, auf die Produktion, auf die Verwaltung und auf den Vertrieb abgewälzt werden muss.
Verstehe. Das sind diese Handlungskostenzuschläge. Ich nehme also meinen Bezugspreis für den Laptop, den wir vorhin berechnet haben, und schlage diese durch den BAB ermittelten prozentualen Handlungskosten obendrauf. Und voilà, ich habe meinen Selbstkostenpreis. Das ist die magische Grenze. Wenn ich den Laptop für diesen Preis verkaufe, mache ich keinen Verlust, aber auch noch keinen einzigen Cent Gewinn.
Richtig. Und da ein Unternehmen überleben will, schlagen wir jetzt unseren Wunschgewinn auf die Selbstkosten drauf. Das führt uns zum Barverkaufspreis.
Und jetzt drehen wir den Spieß um. Vorhin haben wir als Einkäufer Skonto und Rabatt abgezogen, jetzt sind wir der Verkäufer. Wir schlagen erst das Kundenskonto drauf, also den Puffer für Kunden, die schnell bezahlen. Das ergibt den Zielverkaufspreis.
Genau.
Und ganz am Ende schlagen wir noch den Kundenrabatt obendrauf, den wir unseren Lieblingskunden bei Verhandlungen großzügig schenken wollen. Das Endergebnis ganz unten auf der Treppe ist der Nettoverkaufspreis. Das ist die Zahl, die auf dem Preisschild steht.
Diese chronologische Reise von Produkt und Geld ist doch viel einfacher zu merken als eine nackte Buchstabenkette, oder?
Absolut. Aber dein Skript hat hier noch einen Endgegner versteckt. Die Herstellkosten des Umsatzes, kurz HKU. Und eng damit verknüpft das Konzept der Bestandsveränderung. Lass uns das mal durchdenken. Das Skript unterscheidet zwischen Herstellkosten der Erzeugung und Herstellkosten des Umsatzes. Wo ist da der Unterschied? Und warum muss ich bei einem Mehrbestand im Lager am Jahresende plötzlich Kosten abziehen? Das fühlt sich mathematisch falsch an.
Wenn wir das in den größeren buchhalterischen Zusammenhang stellen, macht es absolut Sinn. Die Herstellkosten der Erzeugung erfassen jeden Cent, den du in diesem Jahr für die Produktion von Gütern ausgegeben hast. Material, Löhne, Maschinenstrom. Nehmen wir an, du produzierst auf Teufel komm raus und dein Lager platzt am Jahresende aus allen Nähten. Du hast einen enormen Mehrbestand im Vergleich zum Jahresanfang.
Das bedeutet, ich habe ganz viele Produkte gebaut, sie aber noch gar nicht verkauft.
Und genau da liegt der Schlüssel. Die Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens muss die Kosten immer den tatsächlichen Erlösen gegenüberstellen. Die Produkte in deinem Lager haben dich zwar Geld gekostet, aber sie haben in diesem Jahr noch keinen einzigen Euro Umsatz generiert.
Ah, ich fange an zu verstehen.
Wenn du all diese Produktionskosten in deiner Rechnung für dieses Jahr stehen lassen würdest, würdest du dich künstlich arm rechnen. Deine Kosten wären riesig, dein Umsatz aber klein. Deshalb musst du den Wert dieses Mehrbestands zwingend von deinen Herstellkosten abziehen, um auf die echten Herstellkosten des Umsatzes zu kommen. Also die Kosten für genau die Waren, die auch wirklich über den Ladentisch gegangen sind.
Das ist ein echter Aha-Moment. Beim Minderbestand ist es dann genau umgekehrt. Das Lager ist leerer als vorher. Ich habe also nicht nur alles verkauft, was ich dieses Jahr produziert habe, sondern auch noch Ware aus dem Vorjahr auf den Markt geworfen. Diese alten Lagerwaren haben mir dieses Jahr plötzlich Umsatz gebracht.
Richtig kombiniert.
Um das fair auszugleichen, muss ich den Minderbestand zu meinen Herstellkosten der Erzeugung addieren. So stimmt die Balance zwischen Kosten und Erlösen wieder. Das ist wirklich elegant.
Sehr gut zusammengefasst. Und damit kommen wir zum letzten großen Block deines Dokumentes. Teil 4. Der Maschinenstundensatz. Gerade in der modernen Industrie reicht es nicht mehr, nur den Stundenlohn des Arbeiters am Fließband in die Selbstkosten einzurechnen. Die Roboter und hochkomplexen Maschinen selbst verursachen gigantische Kosten, die dem Produkt zugerechnet werden müssen.
Okay, ich stelle mir gerade vor, wie ich den Maschinenstundensatz für unsere Kaffeemaschine im Büro berechnen muss. Miete, Strom, Abschreibung für jeden Espresso.
Für die Kaffeemaschine wäre das klassische Gemeinkosten, die über den BAB in der Verwaltung verschwinden. Aber stell dir eine computergesteuerte CNC-Fräse vor, die Millionen kostet und direkt an der Herstellung deines Produkts beteiligt ist. Hier reicht eine grobe prozentuale Verteilung nicht mehr aus. Wir müssen auf die Stunde genau wissen, was der Betrieb dieser Maschine kostet.
Die Formeln dazu im Skript sind knackig. Lass uns ein paar davon herausgreifen, bei denen man in der Klausur schnell mal ins Stolpern gerät. Die kalkulatorischen Abschreibungen zum Beispiel. Warum steht da in fetten roten Buchstaben, dass ich nicht den Anschaffungswert nehmen darf?
Das ist vielleicht die wichtigste Lektion in diesem Kapitel. Wenn du ein Auto kaufst, verliert es an Wert. Das ist die handelsrechtliche Abschreibung, die vom Kaufpreis ausgeht. Aber in der internen Betriebswirtschaft geht es um die nackte Existenz des Unternehmens. Stell dir vor, du hast die Maschine vor 10 Jahren für 100.000 Euro gekauft. Du planst sie in 5 Jahren zu ersetzen. Durch Inflation und technischen Fortschritt kostet eine vergleichbare neue Maschine dann aber vielleicht 150.000 Euro.
Ah, wenn ich die Abschreibung nur über die alten 100.000 Euro in meine Preise einkalkuliere, habe ich am Ende der Laufzeit nicht genug Geld angespart, um die neue Maschine zu bezahlen.
Völlig richtig. Du wärst nicht in der Lage, die Substanz deines Unternehmens zu erhalten. Deshalb lautet die Formel für die interne Kalkulation zwingend: kalkulatorische Abschreibung ist gleich Wiederbeschaffungswert geteilt durch die Nutzungsdauer. Du kalkulierst die Zukunft, nicht die Vergangenheit.
Clever. Eine weitere Position sind die Raumkosten. Das klingt im ersten Moment seltsam. Eine Maschine zahlt doch keine Miete.
Sie zahlt sie nicht aktiv, aber sie blockiert Platz. Jeder Quadratmeter in deiner Produktionshalle kostet dich Geld. Pacht, Heizung, Instandhaltung des Gebäudes. Wenn eine riesige Druckmaschine 50 Quadratmeter belegt, kannst du auf diesem Raum nichts anderes produzieren. Diese Opportunitätskosten, dieser verbrauchte Platz, muss die Maschine durch ihre Arbeit wieder hereinholen. Deshalb rechnen wir Raumbedarf in Quadratmetern mal die anteiligen Kosten pro Quadratmeter.
Das ergibt absolut Sinn. Und dann haben wir noch die Energiekosten, die kalkulatorischen Zinsen für das gebundene Kapital und die Wartungskosten. Wenn ich all diese Blöcke addiere, habe ich die Gesamtkosten der Maschine für ein Jahr. Teile ich das durch die geplanten Laufzeitstunden, habe ich meinen Maschinenstundensatz. Und wie baue ich diesen Satz jetzt in meine finale Kalkulation ein? Mein Skript sagt, ich fange wieder mit den Materialkosten an.
Genau, das ist das Material für den konkreten Auftrag plus der Materialgemeinkostenzuschlag aus dem BAB. Dann kommen die Fertigungslöhne der Mitarbeiter dazu und jetzt an dieser Stelle fügst du die Maschine ein. Die maschinellen Fertigungskosten berechnen sich ganz logisch, wie viele Stunden ist die Fräse für diesen speziellen Auftrag gelaufen. Diese Zeit multiplizierst du mit deinem errechneten Maschinenstundensatz.
Materialkosten plus diese ganzen Fertigungskosten, Mensch, Maschine und Zuschläge, ergeben dann meine Herstellkosten. Und um bei den Selbstkosten zu landen, schlage ich am Ende noch Verwaltung und Vertrieb drauf. Das ist wirklich wie ein großes Puzzle, bei dem am Ende alles perfekt ineinander greift.
Und genau das ist das Geheimnis von BWP. Es ist kein isoliertes Auswendiglernen von Formeln, es ist der kontinuierliche Fluss von Werten durch ein Unternehmen, vom ersten rechtlichen Angebot bis zur letzten Minute Maschinenlaufzeit.
Puh, lass uns an dieser Stelle kurz durchatmen. Du, lieber Zuhörer, hast jetzt eine unglaubliche Menge an Werkzeugen für deine zweite Schulaufgabe im Gepäck. Du verstehst die unerbittliche rechtliche Logik hinter Vertragsänderungen, weißt, dass die IKEA-Klausel deine Rettung beim Möbelaufbau ist und du kannst einer defekten Lieferung die kalte Schulter zeigen. Du kannst die Kalkulationstreppe nicht nur aufsagen, sondern gedanklich mit deinen Laptops durchspielen. Du weißt, warum ein volleres Lager paradoxerweise Kosten in der Gewinnrechnung senkt und du durchschaust die Falle beim Wiederbeschaffungswert für den Maschinenstundensatz. Du bist optimal vorbereitet.
Bevor wir dich jetzt in die heiße Lernphase entlassen, möchte ich noch einen Gedanken in den Raum stellen, der weit über dein Skript hinausgeht, aber genau darauf aufbaut. Wir haben ganz am Anfang besprochen, wie unfassbar streng das bürgerliche Gesetzbuch ist, wenn es um diese zwei menschlichen Willenserklärungen geht. Ein winziger, geänderter Lieferort killt den ganzen Vertrag.
Ja, das war krass.
Wenn wir nun aber in die echte Wirtschaft blicken, Künstliche Intelligenzen und automatisierte Algorithmen kaufen heute in Millisekunden weltweit Rohstoffe ein, verhandeln Preise und passen Lieferketten dynamisch an, völlig ohne menschliches Zutun. Wie wird dieses klassische, fast handwerkliche Konzept der Willenserklärung ausgedrückt in Paragraphen diese Entwicklung überleben?
Das ist echt eine gute Frage.
Werden wir das BGB und damit auch den gesamten BWP-Lehrplan in 10 Jahren komplett neu schreiben müssen, um die Transaktionen zwischen Maschinen rechtlich greifen zu können?
Wow, das ist wirklich eine massive Frage. Ein Gedanke, den du ruhig im Hinterkopf behalten kannst, wenn du das nächste Mal über eine Textaufgabe brütest. Es zeigt einfach, dass dieses Fach keine tote Theorie ist, sondern das Fundament für die Zukunft. Für heute machen wir hier aber den Deckel drauf. Wir drücken dir beide Daumen, wünschen maximale Erfolge und starke Nerven für deine BWP-Schulaufgabe. Du hast das Konzept verstanden, jetzt hol dir die Punkte. Bis zur nächsten Analyse.